Mein heutiger Gast liebt Bücher. Schon immer. Und beschäftigt sich heute damit, anderen bei ihrem Traum von Buch zu helfen. Das hat sie auch bei mir getan. Bau dir deine Zukunft ist entstanden, weil Cornelia Rüping mich mit den richtigen Fragen auf die Spur gebracht hat. Und da bin ich ihr heute noch dankbar. Wie sie dazu gekommen ist, dass ihr Bücher so eine Freude machen und was es zu beachten gibt bei so einem Schreibprozess, wo man sich schon ganz schön blockieren kann, das verrät sie uns alles im heutigen Gespräch. Herzlich willkommen zu Bau dir deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Sylvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. So, servus liebe Zukunftsbauer, Mittwoch ist und ich habe eine ganz besondere Frau heute im Podcast dabei. Das ist die Cornelia Rüping. Servus Conny, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Silvia, ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein.
Das Besondere an der lieben Conny ist nämlich, dass sie mich gerettet hat. Sie hat mich vor 6 Jahren ist es wohl schon her, gerettet bei meinem Buchschreibprozess. Ich war nämlich so, ich hatte meinen Buchvertrag, ich hatte mein Exposé, ich hatte alles. Und dann habe ich einen Fehler begangen. Ich habe nämlich andere mitschwätzen lassen, was sie sich in meinem Buch wünschen. Und dann bin ich ganz durcheinander gekommen. Und dann kam die Conny ins Spiel und hat mich ehrlich wieder so auf den Pfad gesetzt. Und da bin ich ihr heute noch dankbar. Und so ist dieses Bau dir deine Zukunft ein richtig klasse Buch geworden. Und liebe Conny, sag mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, also sage ich mal, den Traum vom Buch, das ist ja so deine Website, Autoren zu unterstützen?
Ja, hat sich durch meine berufliche Laufbahn einfach ergeben. Also ich habe Germanistik studiert und habe dann einen Studentenjob gehabt in einer Agentur, in einer Buchagentur, die alles gemacht hat von der Autorensuche, Themensuche bis zur Druckbetreuung, den ganzen Prozess. Und da bin ich dann nach dem Studium untergekommen sozusagen und habe dann das richtig gelernt, auch mit dem Lektorat und so. Und da habe ich dann Autoren schon angefangen zu betreuen und mit denen auch den Schreibprozess, den Themenfindungsprozess zu begleiten. Und da nannte man das halt noch nicht so. Da war das ja eine typische Lektorenarbeit, ne? Dass man den Autor betreut. Und heute ist es ja meistens so, dass die Lektoren in den Verlagen eher Produktmanager oder Projektmanager sind. Und ich habe das immer schon damals schön gefunden, so in einer engen Kombination, sich auszutauschen, Ideen zu wechseln. Ja, und auch diesen Nachgang im Lektorat und immer wieder zu gucken, stimmt, das passt, das fehlt noch irgendwo was. Das habe ich immer schön gefunden. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben. Und dann bin ich aus der Agentur raus nach 5 Jahren. Und ich arbeite für Verlage inzwischen auch zum Teil so, also die einfach keine Zeit mehr haben, ihre Autoren direkt zu betreuen. Und so hat sich das ergeben, dass es auch so richtig intensiv wird. Und das Self-Publishing ist natürlich ein großer Punkt dabei.
Okay, was einen natürlich unterstützt. Also Selbstständigkeit ist immer das eine, wo man dann sagt, okay, ich traue mich jetzt. Gab es da für dich ein Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, ich traue mich jetzt?
Eigentlich gab es schon verschiedene Punkte. Also ich habe vor dem Studium eine Ausbildung als Hotelfachfrau gemacht und habe noch ein Jahr auch als Angestellte im Hotel gearbeitet. Und da war schon oft so der Punkt, dass ich mir dachte, warum sind Leute an Stellen, die, ich sag mal, wichtig wirklich für die Funktion sind, die manchmal gar nicht wissen, was sie tun. Und so als Auszubildende denkt man sich da ja noch nicht so viel dabei, man hat ja noch keine Erfahrung und kennt sich noch nicht gut aus. Und es war aber oft im Gespräch, dass ich mir dachte, wieso sagen die mir jetzt, was ich tun soll oder was andere Leute im Hotel tun sollen, obwohl die vielleicht gar keine Ahnung von Hotel haben und man das auch wirklich spürt und merkt oder das Herzblut fehlt. Und da habe ich schon gemerkt, so in den Strukturen zu arbeiten, nur weil die da sind, ist mir schwer gefallen. Ich habe mir dann so ein bisschen Narrenfreiheit erarbeitet und ich habe dann auch während dem Studium gemerkt, dass ich mich gut selbst organisieren kann. Und dann hat sich das auch alles so gefunden. Und in der Agentur war ich ja auch als Selbstständige, also das waren 4 Tage die Woche. Habe aber für verschiedene Verlage auch gearbeitet, für verschiedene Agenturen auch dann noch. Und ja, ich habe das gleich super gefunden. Also dieses, ne, Selbstbestimmte.
Was bedeutet für dich Selbstständigkeit? Was bedeutet das für dich, so in frei arbeiten zu dürfen?
Also zum einen mal, dass ich ja, die ganze Struktur selbst gestalten kann. Also ich stehe trotzdem früh auf und ich arbeite trotzdem genügend Stunden und auch nicht zu viele. Das war auch ein Lernprozess, ne? Das kennst du ja bestimmt auch, dieses...
Ja, man könnte immer dauernd.
Ja, genau. Hat noch viele Ideen, die man umsetzen könnte.
Ja, das ist eigentlich das, was mich immer so verrückt macht. Ja. Noch eine Idee und, boah, und das müsste ich noch dringend und oh Mann. Sich dann zu zügeln und sagen, nein, du musst doch auf deine Energie schauen. Das ist immer wieder eine wichtige Geschichte.
Genau. Also ich sage dann gerne, der Tag hat nur 24 Stunden leider. Das ist ja auch beim Buchbegleiten dann oft eben so ein Thema, die Zeit. Aber ich finde das gut, mich selbst zu strukturieren, auch vielleicht an Tagen, wo es mal nicht so klappt, wenn man merkt, so heute geht nichts so, der Kopf ist komisch, dann kann man es auch mal verschieben und man muss jetzt nicht anwesend sein und die Zeit absitzen. Das hatte ich während der Studentenjobs natürlich ganz oft und so hat sich das gefügt, dass ich die Form so gut finde und ich bin jetzt nicht jemand, ich pick mir nicht nur die allerschönsten Sachen raus, also ich mache auch durchaus Herausforderungen im Alltag und ich mag die auch. Aber das ist natürlich schon eine große Freiheit, auch zu sagen, was genau möchte ich machen, die Aufgaben nicht zugeteilt zu bekommen und auch die Freiheit zu haben, wenn ich jetzt merke, mit jemandem funktioniert es gar nicht oder jemand anderer sagt zu mir, ich komme einfach mit dir oder mit ihnen, mit der Kommunikation, das ist nichts für mich, dass man dann sagt, gut, da müssen wir auch nicht.
Ist das schon mal passiert?
Ja.
Ja?
Ja, also das ist auch gut so. Also das ist wirklich, ich glaube, es gibt für jeden den richtigen Dienstleister oder den richtigen Coach oder wie auch immer man das nennen möchte dann. Wo die Kommunikation gut ist, wo ich sehen kann, was jemand möchte. Wenn das fehlt oder wenn jemand sich bei mir nicht verstanden fühlt, dann wird auch das Buch nicht gut.
Ja.
Und das ist für keinen schön.
Das habe ich ja auch wirklich erlebt mit meinen Erfahrungen. Und ich habe mich ja ein bisschen verrannt gehabt, weil ich irgendwie 2 Ideen im Kopf habe und die nicht mehr übereinander gekriegt habe.
Ja.
Und ich kann mich noch sehr gut an unsere erste Begegnung erinnern. Und deine, ich glaube, das waren nicht mehr wie 5 Fragen, die du mir gestellt hast. Und ich dachte mir, warum fällt mir das nicht selber ein?
Ja, das
und danach war so viel klarer. Und dann konnte ich ja auch richtig gut vorwärts schreiben. Also das war schon sehr, sehr bezeichnend schon fast. Also Magic.
Ja, also ich fand das, ich kann mich auch gut daran erinnern. Mhm. Und ich glaube, das ist oft der Knackpunkt. Also dieses, die Idee... Also du hast mir die Idee ja so gut erklärt, dass ich überhaupt diese Fragen stellen konnte. Also war das auch bei dir wahrscheinlich schon viel klarer, als dir bewusst war im Kopf. Und das macht natürlich auch sehr viel Spaß, also das dann auszuloten und dann auch ja zu erkennen, so, okay, dann ging das bei dir auch ratzfatz, dann war irgendwie der Knoten geplatzt.
Ja,
genau. Und dann ist es manchmal, dann geht es wie von selbst. Das ist wirklich verrückt. Die Erfahrung habe ich schon oft mitbekommen und das ist wirklich, wirklich schön.
Ja.
Und ich finde das Buch übrigens auch ganz toll. Ich habe natürlich auch eine Menge gelernt, während ich das lektoriert habe.
Das freut mich.
Ja,
habe ich erst vor 3 Tagen, hat mir wirklich ein Kollege gesagt, also ich habe jetzt dein Buch schon ein paar Mal verschenkt, ich muss dir wirklich sagen, es ist ein großer Wurf gelungen.
Ja.
Oh. Also von Kollegen finde ich das dann immer nochmal so Auszeichnung,
ja,
Ritterschlag.
Ja.
Ja, aber es soll jetzt gar nicht um ein Buch gehen, sondern es soll natürlich darum gehen, warum ist für dich ein Buch so was Tolles?
Also aus verschiedenen Gründen. Also zum einen mal, also aus der Arbeitsperspektive natürlich, dass jemand die Idee hat zu sagen, ich fasse mein Wissen zusammen, ich bringe das auf den Punkt und ich habe vielleicht Wissen für 10.000 Seiten, aber ich mache das auf 180. Das ist dann, also da habe ich schon auch die tollsten Sachen erlebt. Das hat wirklich oft Ausmaße angenommen. Darum ist eine gute Strukturierung auch wirklich empfehlenswert. Also auf welche Art auch jemand das für sich möchte, da gibt es auch 1000 Arten dran zu gehen. Und dann so einen roten Faden auszulegen, wirklich von A bis Z. Zu überlegen, wie nehme ich den Leserinnen, die Leserinnen und die Leser mit. Wo brauche ich kleine Zwischenschritte? Was ist mir selbst so klar, dass ich da drüber weggehe und das versteht aber jemand gar nicht? Und diesen Prozess, dieses ganz, also eine Essenz nachher zu haben, da Das finde ich total schön. Und das finde ich ist auch, also eigentlich immer ein Entwicklungsprozess. Also ich habe selten erlebt, dass jemand auch nicht persönlich daran gewachsen ist. Also wenn es wirklich ein Buch um dieses eigene Wissen ist.
Ja,
das, ist,
das kann ich 100% bestätigen. Also mir ist es deswegen so wertvoll auch gewesen, weil ich so mich so eingraben durfte in Sachen, wo ich dachte, das verstehe ich doch eigentlich alles schon. Und das aber dann hinzuschreiben und zu sagen, okay, aber den Hintergrund dazu, wie schaut denn der eigentlich aus?
Ja.
Und dann nochmal so tiefer zu graben und seine Expertise so zu festigen, das ist wirklich ein Geschenk.
Ja.
Habe ich auch für mich so empfunden.
Das ist auch am Anfang oft so, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe eine Idee, ich möchte ein Buch machen, ich habe auch schon was geschrieben, wirklich dann auch zu sagen, okay, und wie wird aus dem, was die Idee ist, was einen Zusammenhang hat, was von vorne bis hinten einen Guss bekommt, also dann gibt es vielleicht einzelne Themen, die hat man mal eben gesprochen, also das ist auch, ich habe ja auch mit Speakern dann zusammengearbeitet, das ist auch spannend, was im Vortrag funktioniert, funktioniert nicht unbedingt im Buch.
Mhm.
Also weder Witze noch Inhalte oder der Aufbau von den Inhalten. Und es fehlt ja diese ganze Mimik, Gestik, Persönlichkeit, weil der Leser sitzt zu Hause mit seinem Buch alleine, guckt rein. Und das hat dann oft eine ganz andere Wirkung. Und an die Punkte zu kommen und sich denen auch zu stellen. Also manch einer schreibt auch ein Buch und es ist dann nachher vielleicht, es ist nicht so tief, wie es sein könnte, weil jemand gar nicht so weit einsteigt. Also ohne das jetzt großartig zu werten, es ist ja auch ne, vieles erlaubt. Also Bücher können ja alles Mögliche sein. Und ich finde das aber schön, wenn jemand sich das traut auch und auch damit kämpft und, und wirklich auch dann sagt, so und jetzt habe ich aber auch den Plan für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, weil ich einfach meine Idee so durchdrungen habe. Und das ist, finde ich, ein großer Schatz. Und dafür sind Bücher natürlich super, weil man hat ein Produkt. Ich finde das immer noch schön, wenn ich Belegexemplare bekomme und die dann auspacke und dann habe ich ein Produkt in der Hand.
Wie viele Menschen hast du schon begleitet, weißt du es?
Das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe vor 8 Jahren mal gezählt. Ja, so, und da waren es schon auf jeden Fall deutlich über 200 Bücher. Mhm. Also das... Dann kommen ja Neuauflagen dazu, die zählen ja dann immer nicht. Also es sind schon eine ganze Reihe. Und manche Zusammenarbeiten sind halt sehr intensiv, wie jetzt bei dir zum Beispiel, dass man wirklich also am Text dann zusammen arbeitet und so in die Tiefe auch geht mit dem Begleitprozess. Und das genieße ich sehr. Also da ist auch die Spanne riesengroß. Also ich hatte schon Autoren, also ganz charmant, einen 80-jährigen Herrn, der seine Lebensgeschichten aufgeschrieben hat. Das war wirklich ein super Special, also ganz toll. Und da ist auch viel passiert bei ihm, weil er nochmal alles so durchlebt hat. Er hat sich auch sehr kritisch mit sich selbst auseinandergesetzt, in dem Alter, fand ich bemerkenswert.
Ja.
Ganz mutig und auch mir gegenüber, so dem jungen Hupfer, ne, im Vergleich. Also das war eine tolle Zusammenarbeit auch. Oder einfach auch Erkenntnisse zu gewinnen, dass das Buch vielleicht gar nicht funktionieren wird. Also ich hatte mal... Das war richtig nett. Ein Gespräch mit jemandem, der hatte schon so eine Idee, der wollte eine Dystopie schreiben.
Was ist das?
Ja, so weltuntergangsmäßig und dann, wie es danach weitergehen kann. Und hatte dann so alle möglichen Ideen, wie er das aufzieht, wie er das vermarktet. Es sollte eine Trilogie werden, also 3 Bände sollten es mindestens werden. Filmrechte waren schon angedacht und also alles so mega. Und dann höre ich mir das so angehört und dann gesagt, okay, und die Aufgabe ist, bis zum nächsten Mal auf einer halben DIN A4-Seite zusammenzuschreiben, was die Geschichte ist und was die Kernidee ist. Also, wie auf einer halben DIN A4-Seite? Und ich dachte, ja, und so. Mhm. Mal wirklich ganz konzentriert, was ist der Punkt von dieser Geschichte? Das Wichtige. Und dann haben wir später nochmal telefoniert und er hat gesagt, ja, er konnte es nicht. Und er hat auch gemerkt, er war in die Idee verliebt, das so groß aufzubauen. Aber er hat sich gar nicht mit der Geschichte befasst.
Mhm.
Und dann hat er sich entschieden, und das hat ihn total entlastet, er hat gesagt, er ist gottfroh, er kann das endlich weglegen. Er hat das für sich jetzt geklärt und dann war auch gut. Und das ist auch schön, ne? Ein gutes Ergebnis.
Natürlich, ich glaube, dieser Frieden in sich drin dann zu schließen und zu sagen, okay, es wäre mir über den Sarg gelaufen, wenn ich es nicht probiert hätte.
Ja.
Weil man gedacht, ich hätte ein Buch schreiben wollen. Mich hat das ja auch schon lang getragen, diese Idee, und das ist ja mein zweites Buch dann schon gewesen und es wird auch noch das ein oder andere möglicherweise dazukommen. Aber es wäre mir auch über den Sarg gelaufen, ja, wenn ich immer gedacht hätte, ich will auch ein Buch schreiben, ich will auch ein Buch schreiben. Und hätte es einfach nie getan. Wann kommen typischerweise Menschen zu dir? Und wer kommt da so? Also du hast jetzt schon zwei Beispiele genannt.
Also ganz vielfältig. Also manchmal ist es wirklich vorm Schreiben. Mhm. Also die Idee steht im Raum. Jemand hat noch gar keine Idee. Also wie es überhaupt angeht, durch dieses Self-Publishing jetzt ist eben, das ist ein großes Thema, weil ja eigentlich, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber jeder kann ein Buch machen. Also und wie gut oder wie schlecht, das wird bestimmt er selbst, indem er eben Dienstleister dazu nimmt oder nicht. Und da geht es ja auch um das Cover, um die Textstruktur, um das Layout. Also ein Buch ist ja nicht nur einfach, dass da Wörter drin stehen. Diese Gesamtwirkung ist ja, das ist zum Beispiel hier dein Cover. Du hast ja auch lange überlegt, wie es aussehen soll.
Okay, da hat der Verlag aber schon gut mitgeholfen.
Ne? Genau.
Ich hab das Bild gewählt.
Wenn das jetzt allein nicht drauf wäre, ne? Also das sind so die kleinen Dinge, also die Wirkung einfach von so Bildchen, die sich zusammensetzen mit dem Orange. Also das ist, da steckt schon immer viel dahinter. Das finde ich toll. Und manch einer möchte auf jeden Fall ein Buch machen, aber hat gar kein richtiges Thema. Das ist schwierig. Da ist dann der Prozess eben eher so geartet, dass man schaut, okay, worum kann es gehen? Also was ist der Punkt? Was möchtest du den Leserinnen und Lesern mitteilen? Wer ist deine Zielgruppe? Das ist eine ganz unbeliebte Frage. Wer ist die Zielgruppe? Ich versuche das auch möglichst spät erst ins Spiel zu bringen oder anders zu formulieren, weil das gleich dann so nach Marketing sich anhört. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, weil wenn ich nicht weiß, für wen ich schreibe, weiß ich auch nicht, wie ich schreiben soll.
Ne? Er ist im Prinzip schon auch ein Punkt, der in jedem Exposé ja auch gefragt wird. Ne?
Ja, und auch, auch für dich als Autorin dann selbst, ne? Dass du eine Vorstellung hast. Also welches Wissen kann ich auch voraussetzen? Manch einer hat vielleicht schon sein Manuskript fertig und ist einfach ratlos, was er jetzt damit machen soll oder ob es gut ist. Das scheint, also das habe ich jetzt selbst nicht so empfunden, als ich mal an einem Buch mitgeschrieben habe. Oder wenn ich jetzt, das sind ja nicht originär meine Texte dann meistens. Also ich habe dann mitgeschrieben oder ja Co-Writing oder auch mal Ghostwriting gemacht. Aber die Idee und der Stoff ist ja schon da. Aber es scheint manchmal ganz schwierig zu sein, das Baby loszulassen. Und dann sagt mir, ja, das schon monatelang schiebe ich da schon vor mir her. Und heute habe ich mich getraut, bei dir anzurufen. Und jetzt hätte ich gerne dein Feedback dazu.
Mhm. Und, wenn es öffentlich wird, also bitte, ja. Ne? Das kann jetzt jeder auf der Welt lesen und deine Gedanken nachvollziehen. Ich glaube in der Tat, das ist schon, also das hat mir jetzt nichts ausgemacht, das ist auch interessant. Aber dennoch, ja, ich zeige mich mit meiner ganzen möglicherweise auch Verletzlichkeit, die ich habe. Soll jeder ein Buch schreiben? Einfach nur, weil es eine gute Sache wäre?
Ich glaube nicht. Nee. Also ganz ehrlich, ich glaube, Schreiben soll auch Spaß machen.
Ja.
Und vielen Leuten macht es keinen Spaß. Und das ist ein bisschen schade, weil dann lohnt es sich vielleicht wirklich zu sagen, ich habe meinen Stoff, ich habe Seminare gemacht, ich habe alles Mögliche, ich habe Material, das gebe ich jemandem und der macht dann den Text. Also das ist dann vielleicht nicht ganz originär das eigene, aber wenn man sich nur quält, also es gibt wirklich Autoren, die quälen sich und quälen sich, aber die finden das richtig so. Können sie auch tun. Aber ich finde, Schreiben kann auch Spaß machen und die Prozesse können Spaß machen.
Es macht einen totalen Spaß, wenn man im Flow ist, wenn man angefangen hat. Also meine Erfahrung ist, ich bin ziemlich lange rumgeschlichen. Also diesen Anfang, also sich die Zeit zu nehmen. Ich habe ja irgendwie meine ganz eigenen wie nenne ich das jetzt? Methodiken habe ich ja bei meinem Schreiben ein bisschen vergessen gehabt, gell? Also
frage
keine anderen andauernd, was sie davon halten. Jeder erzählt dir ja irgendwas.
Ja.
Nein, und ich weiß ja noch genau, wie unsere gemeinsame Freundin Claudia Kiemich dann zu mir gesagt hat, du brauchst nicht noch irgendjemand, der dir erzählt, wie du es machen sollst oder was du machen sollst, sondern du brauchst jetzt einen Experten, der dir die richtigen Fragen stellt. So. Dann dachte ich mir, ja, stimmt. Ich habe mich echt auch ein Stück weit verlaufen gehabt mit dieser Idee. Und ich glaube, das kennt man vielleicht auch, wenn man so unbedingt was will und dann verbeißt man sich so. Und ich habe mich so total verbissen und dann ging gar nichts mehr. Und da stelle ich dann schon fest, man ist sich selbst zu nah. Mhm. Ich bin mir selbst zu nah. Dann ist es klug, einfach einen Experten an seine Seite zu holen und sagen, bitte, ich krieg's hier nimmer irgendwie, das kam sehr laut in meinem Kopf, kriege ich es nimmer irgendwie in eine Linie, in eine Struktur, irgendwas. Ja. Und das war wirklich super. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel von dieser Haderei und dieser Enge genommen, deine Fragen und dein Blick auf mein Werk.
Ja, also ich glaube, es ist manchmal wirklich ein ganz schön einsamer Job, Autor und Autorin zu sein. Also ich hatte auch einen Autor, das war ja schon jetzt auch ziemlich lange her, der hat sein erstes Buch geschrieben, das sollte so an die 200 Seiten haben. Und er hatte auch schon 200 Seiten, aber von 10 Kapiteln erst 3.
Oh.
Und er war auch ganz schön verzweifelt.
Ja.
Und ich habe das dann mir vorgenommen, habe auch nach dem roten Faden natürlich geguckt und das ist immer ganz wichtig. Und dann haben wir das auch relativ flott geklärt. Also, und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit beim Schreiben, sich zu konzentrieren auf diese Breite, die man hat. Also wenn ich ein 300-Seiten-Buch habe, kann ich ja deutlich mehr reinpacken als bei einem 180-Seiten-Buch. Und dann auch, welches Thema verträgt sich mit welcher Buchlänge und so. Das sind so viele unterschiedliche Fragen, die ich dann auch natürlich stelle oder auch Vorschläge mache. Oder manchmal braucht man auch erst so einen Ansatz von Manuskript, um zu gucken, so wie ist der Stil, trägt das auch über 180 Seiten? Gibt es überhaupt wirklich genug Details, um das zu füllen? Manchmal lohnt es sich auch wirklich, ein ganz kleines Buch zu machen, das dann aber eben sehr schön und sehr ausgewählt. Also und das ist so verschieden. Ich glaube, wenn jemand sagt, wie kann man ein Buch machen, es gibt so viele Wege und das ist auch ganz individuell, auch der Schreibprozess ist ganz individuell, weil also meiner Erfahrung nach, bis auf ganz wenige Ausnahmen, kommt jeder einfach auch an seine persönlichen Themen.
Ja.
Also was den Selbstwert angeht, was Zeitmanagement angeht. Ich hatte auch einen Autor, der, das war ganz spannend, wir haben das exklusiv fürs Buch fertig gemacht, das war super. Das Thema war super, er hatte das wirklich gut durchdacht, hatte viel Material und hat gesagt, ja, nächste Woche schicke ich dir die ersten Seiten. Nächste Woche schicke ich dir die ersten Seiten. Nee, das ging immer so weiter. Und dann irgendwann habe ich gesagt, setz dich mal hin, guck mal in deinen Kalender. Und schau mal, wie viel Zeit du pro Woche oder pro Monat wirklich für dein Buch hast. Und dann gucken wir mal, wie viel du schreiben kannst und dann machen wir mal einen Zeitplan. Und dann hat er angerufen und gesagt, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich habe null Zeit. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wird es auch nichts mit dem Buch.
Ja, dann park einfach die Idee.
Ja.
Echt, das ist so wichtig.
Ja.
Ich habe auch geglaubt, das kriege ich irgendwie nebenbei hin. Nein, ich weiß. Also wie gesagt, wieder meine eigenen Maximen außer Acht lassen, mit Baby Steps zum Ziel. Ich habe mir dann wirklich jeden Morgen geschrieben, gesagt, und wenn ich bloß eine Viertelstunde habe, das ist voll wurscht, jeden Morgen schreibe ich dann, ich tue überhaupt nicht mehr rum, jeden Morgen, der erste Gedanke, Tee und Buch. Und dann ging es plötzlich, weil du drin bleiben kannst. Und das ist, glaube ich, fast egal, welches Thema ist es, ob der mal jetzt ein Buch schreibt oder ein Seminar ausarbeitet oder sonst irgendein Projekt vor der Nase hat. Baby-Steps zum Ziel und dann täglich was dafür tun. Und für mich ist das eins der geheimen Geschichten. Conny, wir haben vorher gerade schon nochmal über Self-Publishing gesprochen. Gibt es denn empfehlenswerte Self-Publisher oder sind sie alle gut? Oder?
Also ich habe jetzt ein paar Mal mit Tradition gearbeitet.
Tradition.
Mhm. Genau. Die heißen auch tradition.de, die Seite. Also die Seite heißt tradition.de. Und da finde ich super, dass das sehr transparent ist. Also da stehen ganz, auch wenn ihr euch mal so umgucken wollt, was das mit dem Self-Publishing auf sich hat, die haben irrsinnig viel Material. Also über Covergestaltung bis Satz, über auch ein bisschen Vertrieb nachher. Weil das ist natürlich beim Self-Publishing wichtig, dass man selbst ganz viel Aktivität macht, damit das Buch sich verkauft. Das gehört eben dann dazu. Ist aber auch, also wenn da jemand Lust drauf hat und das im Kreuz hat, ist das, glaube ich, auch ganz toll. Also das so zu vermarkten, sich zu überlegen, Veranstaltungen zu machen und so. Und Tradition, finde ich, hat auch faire Bedingungen.
Mhm.
Dann habe ich bei Amazon mitbekommen, dass das wohl beim Einstellen und so, das ist wohl etwas kompliziert, funktioniert dann aber auch ganz gut, muss man sich natürlich überlegen, ob man das möchte. Und was ich auch mitbekommen habe, habe ich aber selbst keine Erfahrung mit, dass man bei Amazon das relativ gut schaffen kann, sondern in diese Bestseller-Rankings hineinzukommen.
Wenn man über Amazon das Buch direkt macht.
Ja, ja. Und also die Frage ist immer, welches Ziel habe ich mit dem Buch?
Okay.
Ne? Ja. Und wie viele Möglichkeiten habe ich, das zu vermarkten? Habe ich vielleicht auch sogar einen Dienstleister dafür? Das gibt es ja auch natürlich. Und ich finde, Self-Publishing ist eine gute Sache. Es gibt manchmal Bücher, die finde ich, also ich habe ja auch natürlich eine Berufsehre. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich dann so schade. Und dann denke ich mir manchmal, eine kleine Investition mehr und das wäre um ein Vielfaches, jetzt wirklich nach objektiven Kriterien, Geschmack ist ja immer noch eine andere Sache, ne? Ob mir das Cover so oder so besser gefällt. Aber ich mir denke so, was sagt denn das Cover? Was sagt denn der Text? Warum sind da so viele Schreibfehler drin? Also warum hat es nicht am Schluss nochmal jemand gelesen? Das ist eine kleine Investition, die macht aber das Vertrauen so viel größer in den Text. Und das, ganz viel passiert da auch unterbewusst.
Ja.
Und das ist beim Self-Publishing manchmal ein bisschen schade, aber ich verstehe jeden, der seinen Traum verwirklichen will. Ja. Also von dem her. Das heißt nicht umsonst Traum vom Buch bei mir.
Ja, genau.
Aber ich muss auch sagen, also wenn ich merke, dass jemand da also seinen Weg gehen will und ich sag mal beratungsresistent ist, dann lasse ich ihn auch. Also ich kann...
Ja, wir können sowieso niemanden retten, gell?
Nee, auch kein Buch leider.
Okay, wenn wir jetzt mal weggehen vom Buch, du bist ja auch eine ganz engagierte Netzwerkerin. Du bist aktiv bei den Webgirls, ja. Du bist aktiv beim VGSD, will man nachdenken.
Ja, genau.
Erzähl uns, was hat dich dazu bewogen, da dich so einzubringen, dich da so zu engagieren und was machen diese beiden Verbände überhaupt?
Ja, also ich habe früher nicht genetzwerkt, das war ganz spannend. Also ist auch wirklich was ich gelernt habe über die Jahre, wie wichtig Netzwerken ist. Mhm. Bei den Webgirls, das hat sich so auch über Claudia Kimmich ergeben, tatsächlich. Beim VGSD bin ich ja Gründungsmitglied.
Okay.
Also, und das war damals, hatte der Andreas Lutz die Idee eben, dass wir kleinen Selbstständigen eine Lobby brauchen und eine Vertretung. Und dann haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengetan und das, also bis heute... Ich weiß gar nicht, die Zahlen, 6.000 Mitglieder sind es, glaube ich, inzwischen. Also es ist wahnsinnig jetzt auch in der Corona-Zeit nochmal gewachsen. Und ich finde das so wichtig, weil wir wirklich, also jeder arbeitet ja sehr für sich. Da gibt es die Möglichkeit, sich auszutauschen, auch mal Informationen zu bekommen und auch zu merken, wie schlecht eigentlich das Bild ist von kleinen Selbstständigen. Also als ob die nichts beitragen würden so. Und beim VGSD finde ich ganz spannend. Ich selbst bin jetzt nicht politisch aktiv. Also ich bin natürlich da auch im Textbereich unterwegs oder ich habe beim Leitbild entwickeln mitgeholfen. Das hat total Spaß gemacht.
Also Verband der Gründer und Selbstständigen,
genau.
So heißt es, ne?
Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V.
Okay.
Ja, und auch mittlerweile zusammengeschlossen mit ganz vielen verschiedenen anderen Verbänden, die unterschiedliche Branchen der Selbstständigkeit vertreten. Und hat sich auch schon ein ganz gutes Standing in Berlin erarbeitet.
Also, ich finde das so wertvoll, weil was mich gerade sehr krantig macht in dieser ganzen Corona-Zeit, dass ich wirklich das Gefühl habe, die Vielfalt und die Buntheit und gerade die Menschen und Unternehmerinnen und Unternehmer, die Verantwortung übernehmen, die mutig sind, die risikobereit sind, die das alles eigentlich zu ihrem Maxim und zu ihrem Credo ausgerufen haben, die kriegen es jetzt gerade links und rechts,
ja.
Und werden ganz oft auch vergessen. Und also da schmerzt mir echt mein Herz, muss ich ehrlich sagen.
Naja, deswegen finde ich diesen Verband so wichtig, dass die Arbeit von ihm, also wirklich da Sichtbarkeit zu generieren und auch überhaupt mal Probleme anzusprechen und auch Service für Selbstständige in dem Sinn, dass, also da gibt es ja diese Telcos, die sind dann eben mit Experten zu verschiedenen Themen. Also es ist so viel los da und der Austausch ist toll bei den Frühstücken auch. Also im Moment ist ja alles online. Da war ich jetzt ein paar Mal auch dabei. Ich habe es auch mal co-moderiert, das war auch ganz interessant. Einfach dieser Wunsch von den Selbstständigen nach Austausch, also wirklich auch über die Corona-Zeit zu sprechen, dass jetzt nicht so jammern, sondern wirklich zu sagen, so ich weiß wirklich gerade nicht, das habe ich versucht, das hat nicht funktioniert, das habe ich versucht, das hat schon funktioniert, habt ihr noch Ideen? Also so ein Austausch auch, um Perspektiven zu entwickeln. Und das fand ich sehr berührend. Oder dass Leute auch gesagt haben, ich war erstmal 3 Monate in Schockstarre, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Und dann hatte ich eine Idee und dann, jetzt funktioniert's. Und dann habe ich mich mit anderen zusammengeschlossen. Und das sind ja auch Dinge, die nicht so sichtbar werden. Ne? Also die, ich habe schon ganz oft gehört, warum machen denn die reichen Künstler nicht irgendwelche Sachen für die Techniker und die, ja, das passiert. Also große Bands spenden Geld oder versuchen irgendwelche Events zu machen, wo dann die Arbeitskraft gebraucht wird, weil ja will ja auch nicht jeder was geschenkt haben. Also es geht ja wirklich um den Lebenssinn auch, ne? Also,
ja.
Und also von dem her finde ich den VGSD enorm wichtig und bin auch wirklich froh, dabei zu sein.
Okay, also das verlinkt man in jedem Fall, weil immer mehr Menschen haben auch Sehnsucht nach Selbstständigkeit, haben Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Ja. Ja. Und ich glaube, gerade auch wenn man am Anfang steht oder auch schon ein alter Hase ist und sich da verbünden will, ist man wirklich gut aufgehoben.
Ja. Und das ist auch, der Querschnitt ist groß von den Branchen. Also jetzt, der ist nochmal gewachsen tatsächlich in der Corona-Zeit. Also viele Branchen, die vorher nicht so vertreten waren, sind jetzt dabei. Und auch die Altersbandbreite ist sehr groß. Genau, und wann bin ich zu den Webgirls gekommen? Ich glaube, vor 6 Jahren. Da war das so, dass ich also die ersten 2-3 Male einfach mal hingegangen bin zu den Abenden und mir dann dachte, so Wahnsinn, was hier los ist, also was für eine Aktivität. Also
was
ich
sind
hatte
die
das
Webgirls?
So,
magst du das gerade nochmal zu erklären?
Ja, natürlich.
Erklären, ich kenne sie ja, aber vielleicht
nicht. Du bist ja auch ein Webgirl.
Ja.
Ja, also die Webgirls sind dafür angetreten, die Frauen sichtbarer zu machen im Berufsleben. Und bieten dafür eben ja, Zusammenhalt, Austausch. Es gibt ein Mentoring-Programm bei den Webgirls.
Mentoring, ja, genau. Mhm.
Und das startet auch jedes Jahr neu. Die andere Sache ist, dass eben auch Expertenwissen vermittelt wird in Vorträgen. Es gibt Frühstücke und wir hatten letztes Jahr so ein Format entwickelt, das war dann so zum späten Nachmittag hin spazieren zu gehen am Afterwork. Mhm. Und dann sich auch auszutauschen. Es gibt ein Walk and Lunch. Im Moment findet ja wirklich alles eher online statt. Aber wir hoffen sehr darauf, dass wir bald mal wieder loslegen können mit Live-Veranstaltungen. Und ja, es ist sehr lebendig, ein sehr lebendiges Netzwerk. Ich finde sehr spannende Frauen, sehr viele Branchen auch. Sind Angestellte und Selbstständige gemischt. Und ich fühle mich da wohl und ich gehöre zum erweiterten Regio-Team und bringe mich da dann auch ein. Und also das ist manchmal mit den beiden Vereinen natürlich auch nicht so ganz einfach, wenn jeweils irgendwelche Dinge passieren, wo ich gerne dann auch was beitrage. Ja, aber es macht viel Spaß und ich glaube, dass gerade wer viel zu Hause sitzt, also ich sitze ja auch einfach viel am Schreibtisch, ich tausche mich schon natürlich aus, aber eben gerade mit Branchenfremden finde ich den Austausch umso wichtiger. Also wirklich über, ich möchte nicht nur über Bücher sprechen, also ich spreche gerne.
Quasi aus den eigenen Blick mal weiten und zu sagen, oh, da kann ich vielleicht noch eine Idee herkriegen oder sowas.
Ja, ja.
Also von daher, ja, Netzwerke sind schon was Tolles. Also ich bin ja beim der German Speakers Association sehr engagiert, leite dort das Mentorenprogramm und bin da ja auch im Vorstand. Und also egal, ich glaube, egal welches Netzwerk man sich aussucht, aber es ist klug, gerade in diesen Zeiten, einfach zu wissen, da sind Gleichgesinnte, die kann ich auch mal irgendwas fragen.
Ja, ja und auch manchmal so ein Moment, dass man vergisst, was außen rum ist, weil man gerade entweder über ein Thema spricht und manchmal aber ja auch, weil es witzig ist. Und dass man dann auch in Albernheit verfällt. Und das ist ja dann eine gute Sache auch mal in dem Moment. Und dafür ist ein Netzwerk ja auch prima.
Wie erlebst du Corona?
Gemischt. Also für mich ist es, ich bin eigentlich ein Corona-Profiteur. Mhm. Profiteurin natürlich, weil jetzt Menschen Zeit haben, ihre Bücher zu schreiben.
Okay, naja.
Das ist zum Teil natürlich dann auch bewegend eher, wenn das aus einer Not raus fast ist oder ein bisschen mit Verzweiflung vermischt auch so. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch gut, wenn man die Zeit sinnvoll nutzt, wenn man jetzt vielleicht nicht so viele Aufträge hat. Und ansonsten finde ich, ist Corona sowas wie ein Brennglas. Also man sieht Dinge genauer, klarer. Die Gespräche sind zum Teil intensiver, finde ich. Also man kommt für mein Empfinden sehr, sehr schnell zur Sache. wenn man so über Dinge spricht, über Themen. Ich habe tatsächlich ein Buch angeboten bekommen, 300 Seiten über Corona und was wohl dahinter steckt. Also das war für mich sehr interessant, weil ich ganz viele Sachen gelesen und erfahren habe, die ich sonst nie gelesen und erfahren hätte. Ich musste das Buch aber zurückgeben, weil ich da, also das war für mich einfach zu krass. Also da bin ich an, ich fand vieles mal gut, gut, gut. Und dann, jetzt bin ich raus. Mhm. So, und das war auch ganz interessant, dass jemand sich so intensiv damit beschäftigt, um eben auch, das ging ja schnell, ne? Also dann daraus ein Buch zu machen. Hat mir dann aber auch gezeigt, dass ich glaube, ich habe durch Corona für mich ganz klar gelernt, es geht nur zusammen. Also es geht nicht gegeneinander, es geht nicht Finger auf anderen zu zeigen. Und das ist was ich sehr mag, also zusammenarbeiten, und zwar im wahrsten Sinne. Jeder bringt das ein, was er möchte und auch gut kann, und er muss nicht alles können. Und wenn jemand mal einen Fehler macht, ist es auch in Ordnung. Und daraus kann man lernen, tatsächlich. Mhm. Und das ist... Also ich nehme viel mit, und für mich persönlich, ich habe auch ein paar Dinge rausgefunden über mich, also die ganz interessant sind, okay. Und mit denen ich auch was arbeite dann. Und ich hätte die Zeit lieber nicht gehabt, die Corona-Zeit natürlich.
Ja, wären wir nicht.
Ja, aber ich finde, man kann, wenn man möchte, eine ganze Menge mitnehmen.
Okay, was ist das Gute am Schlechten quasi? Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich auch bei der Überprüfung der eigenen Vision, das fällt jetzt gerade ziemlich quasi so auf den Tisch zu sagen. Ja. Zum Abschluss, du hast ja hier noch jemanden mitgebracht, vielleicht stellst du es den noch vor.
Ja, das ist hier das Stressmonsterchen.
Das Stressmonsterchen.
Ja, und das ist ein ganz konkreter kleiner Tipp. Es ist auch relativ egal, worum es geht. Also ich nehme das gerne, wenn ich über Bücher schreiben spreche. Also ganz viele von uns haben ja so dieses, ist das gut, was ich mache? Ist das gut genug? Bin ich gut? Stress, 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 Stress. Und dann mache ich das auch richtig? Und dann hat man alle möglichen Sachen im Nacken, aus der Kindheit, aus der Jugend, wo auch immer es herkommt. Und das macht richtig Stress. Und dann kann man mal sagen, kann man sich irgendwas basteln, bauen, malen, was auch immer. Das ist mein Stressmonster. Und dann kann man das alles da reingeben. Und dann nimmt man das und stellt es irgendwo anders hin, zum Beispiel in den Kühlschrank. Oder man legt es auf den Balkon, schön auf den Liegestuhl.
Okay. Im Kühlschrank legt man mal die schlechten Gedanken auf Eis.
Ja, genau.
Das ist ein schöner Gedanke. So, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Um Gottes Willen, wie werden das werden? Ja. Das erzählt mir alles dem kleinen Stressmonster.
Und der nimmt das mit an seinen Platz und dann ist man frei davon für den Moment. Und man kann was damit machen. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, auch an seine privaten Themen dran zu gehen, weil die natürlich alle drunter liegen. Und das erleichtert wahnsinnig das Leben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ansonsten hilft aber auch so etwas. Man kann auch was töpfern oder Makramee machen.
Also Hauptsache in irgendeine Form packen und es...
Und wegschieben stellen für den Moment, dass man gerade frei ist davon. Das kommt sowieso wieder. Ja. Aber man kann sogar ganz freundlich auch sagen, du musst jetzt leider mal für 2 Stunden in den Kühlschrank oder in den Wald, oder man kann ihn auch mal vielleicht wirklich für eine Woche aussetzen, wenn man das kann.
In die Kiste packen.
Ja, und dann auch ganz liebevoll sagen, ich kümmere mich später wieder um dich. Weil es ist ja ein Teil von einem selbst natürlich.
Ja, ja. Ich glaube sogar, dass das wirklich wertvoll ist. Ich empfehle solche Dinge ja auch immer. Also gerade wenn man irgendwie Stress mit vielleicht einem Menschen hat oder einer früheren Situation hat oder einmal hat was furchtbar geärgert, sag ich, schreib's doch mal runter, wirklich das ganze Drama mal runterschreiben und dann zerknüllen, und dann musst du gucken, willst du das anzünden, wie ein Fußball von dir wegkicken, ins Wasser schmeißen, was soll ertränken, was soll damit passieren, und das ist wirklich, das hilft uns einfach, das, was da innen drin so an einem zehrt und arbeitet, mal so nach außen zu packen und zu sagen, okay, jetzt steht's da. Fühlt sich ganz anders an.
Genau, das da habe ich auch noch eine nette Geschichte von einer, das habe ich aber irgendwo, ich glaube, das war beim Vortrag einer aus dem Publikum, die diese Morgenseiten macht von Julian Cameron.
So heißt sie, ja.
Sie hat gesagt, sie hat oft so Beklemmungen und so gehabt. Und sie hat aber geschrieben, hat das ganz tapfer durchgezogen, jeden Morgen, auch wenn sie gar nicht wusste, was und so. Und an einem Morgen hat sich bei ihr irgendwie was gelöst und sie hat wirklich über ihren Vorgesetzten runtergeschrieben, wie schlimm der ist und wie schlecht es ihr geht. Und es kam alles raus. Und dann hat sie sich relativ flott entschlossen zu kündigen und hat ihren Weg gefunden. Und das fand ich eine ganz tolle Geschichte. Und ich glaube, es gibt ja auch natürlich therapeutische Schreiben, also auch die Familiengeschichte aufzuschreiben, so gehört ja oft zur Therapie. Und ich glaube wirklich, dass das so einen Effekt hat, weil da ganz andere Bereiche angesprochen werden. Und wenn das, also wenn man auch so mutig ist, das mal zu probieren und das rauszulassen, ist irrsinnig. Was dabei rauskommt, ist toll.
Ja. Also, Schreiben ist immer eine gute Möglichkeit, in welcher Form auch immer. Conny, was hast denn du jetzt so am Start? Was sind so deine Zukunftspläne?
Ja, also ich habe gerade angefangen, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Ich finde die Materie einfach total spannend. Ich habe damals mit Germanistik als Nebenfach Psychologie und Psycholinguistik schon studiert und hatte überlegt, Psychologin zu werden. Das war so mein Plan C. Und habe dann aber irgendwie gedacht, so nee, ist doch nicht so mein Umfeld. Also das war mir dann alles doch ein bisschen zu, weiß ich nicht genau. Also irgendwie habe ich mich da nicht so aufgehoben gefühlt. Und ich merke aber, das Thema hat mich immer wieder irgendwie interessiert. Und jetzt mache ich diese Ausbildung und ich möchte auch die Prüfung dann machen. Also wenn es klappt im Oktober, sonst im nächsten Frühjahr. Die haben da gerade Prüfungsstau, auch durch Corona. Aber es melden sich auch ganz viele Leute an. Ja, eine kinesiologische Ausbildung mache ich auch gerade. Und da bin ich gerade unterwegs. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, dass die Angebote, auch so mit Energiearbeit was zu machen, dringend nötig sind. Also ich glaube, viele Menschen haben jetzt in Corona-Zeiten vielleicht auch Themen angerissen und so. Und ich glaube, je mehr Angebote es nachher gibt, umso eher findet jeder was für sich, weil ich glaube auch da an dieses jeder trifft die richtige Person, um dann mit ihr zu arbeiten.
Ja, und letztendlich unterstützt sie auch deine Autoren, wenn die irgendwo blockieren oder Blockaden haben.
Wenn jemand das möchte. Also das ist ja zum Teil noch nicht so ganz, also dass sich so Dinge so vermischen. Coaching ist ja mal eine Sache, das ist ja ganz bewusst oft gewählt, dass man eben nicht in irgendwelche zu persönlichen Themen hineingeht, sondern bei der Sache bleibt, in Anführungsstrichen. Also beim Buchcoaching, bei anderen Coachings ist es natürlich wieder anders. Mhm. Aber das finde ich ganz interessant, ja, und da bin ich selbst gespannt, was sich ergibt. Okay. Und natürlich möchte ich noch ganz viele Bücher mit Menschen auf die Welt bringen, die ihr Thema haben und am besten dafür brennen.
Ja, so soll es sein. Ja. Was ist so deine Schlussbotschaft für uns? Was willst du uns noch mitgeben, liebe Conny?
Also, ich empfehle es wirklich jedem, Dinge in Worte zu fassen und aufzuschreiben. Ich habe ganz lange Dinge durchdacht und reflektiert und so und habe an das Aufschreiben nicht so recht geglaubt, was ja ganz witzig ist bei meinem Beruf. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen, das ist jetzt vielleicht so 15 Jahre her, 15, ja, kommt hin, auch wirklich die Dinge, die einen selbst beschäftigen, also nicht nur die Bücherdinge, sondern auch alle anderen Dinge. Und irgendwann ist man dann soweit und schreibt das Buch, wenn man das unbedingt will.
Perfekt. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dasein und für den Einblick, den du uns gewährt hast in die ganze Buchthematik und Stress-Level-Reduzierungsgeschichten.
Ja, da gibt es ja noch viel mehr. Aber vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja, liebe Zukunftsbauerinnen, liebe Zukunftsbauer, die Aufgabe für diese Woche, gell? Wie könnte die lauten? Hier irgendwie, wenn man viel Stress hat, sich irgendwie so ein Stressmonster gönnen und du sagst, so, du kommst jetzt ins Eis und da bleibst jetzt oder wo auch immer hin. Und dann vielleicht wirklich mal anzufangen mit Schreiben. Ich mag ja diese Three Blessings-Übung sehr gerne von Martin Seligman aus der positiven Psychologie. Ich glaube, es wäre manchmal schon ein guter Anfang, jeden Abend mal aufzuschreiben, also was habe ich denn heute Tolles erlebt, worauf bin ich stolz, wofür bin ich dankbar. Kurz, knackig, wenig, reicht manchmal, um schon mal in diesen Genuss der Worte zu kommen. Und wer schreibt, der bleibt. Und damit wünsche ich dir jetzt eine ganz wunderbare Woche, bis es wieder heißt, bau dir deine Zukunft. Servus.
Das war die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft von und mit Silvia Ziolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Unter silvia-ziolkowski.de finden Sie weitere Informationen rund um Visions- und Zukunftsentwicklung inklusive kostenloser Checklisten und Impulsen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, empfehlen Sie sie weiter und bewerten Sie diesen Podcast gerne auf iTunes. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, bau dir deine Zukunft.